sein darf. So schön, vom Berner Oberland ins Zürcher Unterland zu kommen. War eine schöne Fahrt, wunderbar. Schön, dass wir zusammenkommen. Ja, ich bin der Philipp. Thomas hat mich ja schon vorgestellt und ich freue mich wirklich. Ich komme ursprünglich aus Deutschland und ich bin jetzt, oder ich darf 3 Jahre hier in der Schweiz sein. Ich darf Theologie studieren am SBT in Beatenberg. Das ist wirklich ein sehr großes Privileg. Und ich gehe in der Zeit, in der ich jetzt hier in der Schweiz bin, in die FEG Bern und daher kam auch der Kontakt. Falls ihr euch wundert, wie kommt der Philipp jetzt hierher? Durch die FEG Bern. Genau. Und ich freue mich wirklich. Denn es ist ein großes Privileg, euch einfach an Gottes Wort dienen zu dürfen. Es ist so schön, dass wir gemeinsam am Sonntag hier zusammenkommen, um von Gott zu hören. Wie gesagt, ich komme ja aus der FEG Bern und wir haben in Bern auch ein großes Kreuz hängen, so ähnlich wie ihr. Habt ihr auch so ein wunderschönes Kreuz. Und in Bern haben wir ein sehr großes Kreuz. Und dieses Kreuz ist nicht einfach nur ein Kreuz so aus Holz, sondern es hat ganz viele Verschnörkelungen, ganz viele Eingravierungen. Und ich habe mir das am Anfang angeschaut und dachte mir nur so, warum all diese Verzierungen? Warum sind die da? Für mich war das am Anfang sehr altbacken. Ich habe das einfach nicht verstanden. Warum sind diese Verzierungen? Was sollen die bedeuten? Und ich habe eher so ein bisschen Anstoß genommen. Ich bin auch eher so minimalistisch und ich freue mich, wenn wir so ein schönes, klares Holzkreuz haben, wie ihr hier. Und diese ganzen Verzierungen, ja, ich dachte mir, die brauchen wir einfach nicht. Ich habe dieses Kreuz angeschaut und irgendwie war es für mich nicht herrlich. Es war für mich nicht schön. Bis ich dann einmal einen Flyer bekommen habe. Ich habe einen Flyer bekommen und da wurde das Kreuz ganz explizit erklärt. Da wurde es erklärt und zwar war auf dem Querbalken waren 12 Teile. Diese 12 Teile stehen für Gottes Volk, für die Menschen, die Gott rettet durch das Kreuz, durch Christus. Und auf dem Balken von oben nach unten waren so Symbole eingraviert und es waren nicht irgendwelche Symbole, sondern es waren einfach Symbole für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Also für Gott in der Gesamtheit, als Rettergott, der Menschen rettet. Und als ich das gesehen habe, als ich diese Bedeutung in diesem Kreuz, ganz speziell in Bern, als ich diese Bedeutung erkennen durfte, waren es für mich einfach tiefe Wahrheiten. Und seitdem war das für mich einfach eines mit der schönsten Kreuze, die ich gesehen habe. Ich schaue es jetzt jedes Mal an und denke mir so, oh, wie herrlich, wie wunderbar. Gott rettet Menschen und Gott macht es. Das ist so wunderbar. Und das ist genau das, worum es auch heute in der Predigt gehen soll. Wir schauen so oft auf das Kreuz, aber wenn wir die Bedeutung nicht wirklich tiefer verstehen, in unserem Herzen verstehen, dann schauen wir es einfach nur an und es berührt uns nicht. Aber wenn wir draufschauen und wenn der Herr segnet, dass wir es wirklich verstehen dürfen und immer mehr begreifen dürfen, was er für uns getan hat, dann wird es herrlich. Und ein Text, der auch auf Christus zeigt, auf das Kreuz zeigt und das Kreuz uns groß machen soll, ja, das ist unser heutiger Predigttext in Johannes 1, Vers 29. Und die Bibeln dabei haben, lade ich gerne ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen in Johannes 1, Vers 29. Damit wir aber wirklich ja Christus sehen, Jesus sehen in dem Bibeltext und seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Evangeliums neu und tiefer begreifen, möchte ich vorher auch noch einmal beten, dass wir wirklich verändert werden und dass es ja einfach eine Herrlichkeit wird, dass wir unseren Herrn Jesus sehen dürfen. Vater, und so danken wir dir, dass wir an diesem Sonntag zusammenkommen dürfen. Danke, dass wir deine Gnade haben, dass wir in deiner Gnade stehen, dass du uns sie geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Herr, und so kommen wir jetzt zu dir und wollen von dir alles erwarten, wollen bitten, dass du diese Predigt, diesen Gottesdienst wirklich segnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Augen gibst zu sehen, dass wir ganz neu an das Kreuz schauen und dich erkennen, Herr Jesus. Herr, das können wir nicht bewirken, sondern wir brauchen dich, der das in unseren Herzen bewirkt. Und Vater, so kommen wir vor dich und danken dir, weil wir bitten dürfen in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Wir lesen Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist Gottes lebendiges Wort. Das ist ein Vers, ziemlich kurz, aber da steckt so viel drin. Und dieser Text, dieser Vers, der beginnt mit dem Wort oder mit den Worten am folgenden Tag. Er beginnt also am folgenden Tag. Aber was ist am Tag vorher geschehen? Damit wir am folgenden Tag, also unseren Text, besser verstehen können, müssen wir uns anschauen, was davor geschehen ist. Was ist davor geschehen am Tag vorher? Ja, Johannes der Täufer zeugt von dem Licht. Johannes zeugt von dem Licht, das in die Welt kommt und die Welt erleuchtet. Und in Kapitel 1, Vers 19 fragen dann die Priester und die Leviten, die das auch hören, fragen Johannes den Täufer: Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Was ist dein Auftrag? Und Johannes bekennt dann ganz klar und sagt als allererstes: Ich bin nicht der Christus. Ich nicht. Drei Verse weiter sagt er dann in Vers 23, wer er ist. Er sagt: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja es gesagt hat. Er sagt also: Er ist nicht der Christus, sie sollen nicht auf ihn schauen, sie sollen nicht ihm nachfolgen, nein, er ist nur der, der den Weg bereitet für den Herrn, der kommen soll. Er zeigt quasi auf Christus, auf das Kreuz, auf den Erlöser, der kommen soll. Und genau damit sind wir eben beim Text angekommen. Bei Johannes 1, Vers 29. Er sagt, das, was dann geschieht, er zeigt auf den Christus und am nächsten Tag sieht er genau diesen Christus eben zu sich kommen und sagt dann: Siehe das Lamm Gottes. Und mit dieser Aufforderung, siehe, da richtet Johannes uns aus. Er richtet uns persönlich aus, genauso wie ich euch anschaue, oder? Und damit auf euch ausgerichtet bin. Ist ja klar, ich rede zu euch, ich schaue euch an und deswegen bin ich euch zugewandt. Ich denke, ihr hattet noch keinen Pastor und keinen Prediger, der so vor euch steht, oder? Das macht keinen so Sinn. Das heißt, wir verstehen, da wo wir hinschauen, dorthin sind wir zugewandt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Denn genau mit dem, was Johannes hier sagt, siehe das Lamm Gottes, richtet er unser Leben aus, richtet er uns aus. Wo sollen wir hinschauen? Auf Christus, auf das Lamm Gottes. Er sagt, siehe das Lamm Gottes. Und das ist es, was wir tun sollen. Aber ich denke, oft schlagen wir die Bibel auf, gehen wir in die Evangelien oder ins Alte Testament und haben eine ganz andere Einstellung, haben ein ganz anderes Anliegen, oder? Ja, wir sind ja Christen, wir glauben ja an Gottes Wort, wir glauben an Jesus und deswegen brauchen wir jetzt ja Anweisungen. Was sollen wir denn jetzt tun in unserem Leben? Was sollen wir denn jetzt tun als Christen? Wir brauchen jetzt Anweisungen. Aber unser Bibeltext sagt, dass das überhaupt nicht das Anliegen von dem Johannesevangelium ist oder von allen Evangelien und von der ganzen Bibel. Nein, das Anliegen ist nicht, etwas zu tun, sondern die erste Aufforderung hier im Johannesevangelium ist: Siehe, siehe das Lamm Gottes. Nicht tun, sondern schauen. Das ist es, was wir in dem Evangelium haben. Wir sollen unseren Herrn sehen. Und der erste Teil von diesem Vers, der zeigt uns auch und erklärt uns auch, was es eigentlich bedeutet, jetzt Jesus zu sehen, das Lamm Gottes zu sehen. Was bedeutet es? Wir lesen nochmal. Er beginnt: Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Genau darum geht es. Jesus ist das Lamm Gottes. Und er, also Johannes, sieht am folgenden Tag Jesus zu sich kommen. Das Sehen geht genau darum, dass wir diese eine Wahrheit verstehen. Ja, dass das Christsein nicht bei uns beginnt. Und ich meine damit wirklich das Christsein, nicht das Christwerden. Das verstehen wir, glaube ich, alle. Ja, Jesus kommt zu uns und rettet uns. Aber auch das Christsein beginnt nicht zuerst bei uns. Das Christsein beginnt bei Jesus, denn er ist der, der kommt. Er kommt zu Johannes, er kommt dadurch zu den Jüngern. Er kommt zu uns heute, hier und jetzt, Er kommt zu dir ganz persönlich. Das sollen wir verstehen. Er ist es, der kommt. Er ist es, der kommt und uns einmal rettet. Er ist es, der jeden Tag kommt, um mit uns zu leben, um uns zu führen auf unserem Lebensweg. Er ist es, der kommt, wenn wir von der Finsternis und von der Dunkelheit dieser Welt, von unserer Sünde wieder mal fast niedergedrückt werden. Wir können nicht mehr, wir sind schwach und alles ist zu viel. Er kommt und nimmt uns unsere Last. Er ist es. Er kommt und er führt dich auf dem Weg, wo es hingehen soll. Er nimmt dich an der Hand und sagt, komm, wir gehen. Und er sagt zu dir, sieh das Lamm Gottes, das kommt. Er sieht Jesus auf sich zukommen. Und ich bete, dass wir das ganz persönlich in unserem Leben auch sehen dürfen. Dass wir sehen dürfen, wie Jesus auch zu uns kommt. Und dass wir darin wirklich tiefe Hoffnung haben und neue Kraft finden. Denn genau das wollen wir ja. Wir schauen ja auf Jesus, weil wir an ihn glauben, weil er zu uns gekommen ist, weil er uns gerettet hat. Und weil wir jetzt im Glauben alles auch von ihm erwarten wollen. Das wollen wir doch. Das sollten wir zumindest wollen. Aber wenn wir in unser Leben schauen, dann ist genau das eben so schwer und so herausfordernd, oder nicht? Ja, es ist herausfordernd, wenn leidgeplagte Phasen kommen. Wenn Leid sich einfach zwischen uns und den Herrn dazwischen drängt. Und wir können ihn nicht mehr ganz klar sehen, weil da ist so viel Leid und ich muss ja erstmal das Leid loswerden, dann kann ich wieder zu Christus kommen. Ja, es ist herausfordernd, wirklich herausfordernd. Oder es ist herausfordernd, wenn wir Widerstand erleben. Wenn wir nur Menschen um uns rum haben, die alle nicht glauben. Und die sagen, wie kannst du nur an Jesus glauben? Es war vor 2000 Jahren. Kein Mensch braucht es heute mehr. Dann ist es wirklich herausfordernd, standhaft zu bleiben und weiter den Blick auf ihn zu richten. Wenn alle woanders hinschauen. Und es ist auch sehr herausfordernd, wenn wir zuerst auf uns selber schauen. Wenn wir denken, ja, wir haben alles selber unter Kontrolle, wir haben alles im Griff. Warum sollte ich woanders hinschauen, wenn ich selber bei mir ja schon alles finde? Auch dann ist es sehr herausfordernd. Aber ganz egal, welche Umstände, ganz egal, mit was wir kämpfen, ob wir gute Phasen haben oder schlechte Phasen, die Umstände sind das, worin wir leben, aber die Wahrheit ist da. Der Vers steht hier und er steht fest. Jesus ist der Anfang, er kommt. Jesus ist auch die Mitte, er ist das Zentrum und er ist das Ziel. Am nächsten Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Diese Wahrheit steht fest. Siehst du auch Jesus in deinem Leben zu dir kommen? Beantworte mir das nicht zu schnell. Letzte Woche zum Beispiel haben wir es wirklich erlebt, dass Jesus zu uns kommt, dass er uns hilft. Und die Frage, die dahinter steckt, ist so, glaubst du das überhaupt? Glaubst du, dass Jesus zu dir kommt? Rechnest du damit, dass Jesus eingreift? Schaust du auf das Lamm Gottes und hängst dich mit allem, was du hast, an ihn und erwartest von ihm deine Sicherheit, deine Rettung, deine Freude, deine Erfüllung in deinem Leben? Erwartest du es von ihm? Schaust du auf ihn oder schaust du eher woanders hin? Vielleicht ist es der Besitz, auf den du schaust, oder deine Versicherung, die du abgeschlossen hast. Hast du eine klare Versicherung, Sicherheit in deinem Leben? Oder ist es Selbstgerechtigkeit? Ja, wir können nicht auf zwei Dinge gleichzeitig schauen. Weil hier das Kreuz hängt, wenn ich dorthin schaue, kann ich nicht gleichzeitig zu euch schauen, oder? Deswegen schauen wir auf Christus und dann können wir nirgends anders hinschauen, nur auf ihn. Sieh das Lamm Gottes, schau hin auf Jesus und schau weg von dir selbst. Aber das ist schon der Schritt 2. Was ist der Schritt 1? Was brauchen wir als allererstes, damit wir dann auf Jesus schauen? Ja, Schritt 1 ist die Frage, warum sollten wir das überhaupt tun? Warum sollten wir weg von uns und hin zu Jesus schauen? Und die Antwort ist unsere Bedürftigkeit. Die Erkenntnis, dass wir es absolut nötig haben. Ja, du schaust auf Jesus, wenn Jesus zu dir kommt und du in dem heiligen Christus den heiligen, wahren, lebendigen Gott erkennst. Wenn du in Jesus Gott erkennst und durch Jesus deine Schuld erkennst, in dem Licht Gottes, ja, dann erkennst du, dass du Rettung nötig hast, dass du einen Retter brauchst, dass du ihn wirklich brauchst. Und als Christen erkennen wir dann immer wieder, wenn wir es einfach nicht schaffen, dass wir vollkommen abhängig sind von Jesus. Dass wir ihn brauchen, der zu uns kommt. Und wenn wir das sehen, wenn wir diese Bedürftigkeit sehen, dann stehen wir nicht alleine da. Nein, dann dürfen wir auf jemanden schauen. Und wir haben es schon gehört, auf wen? Auf das Lamm Gottes. Aber warum steht da jetzt Lamm Gottes? Warum steht da nicht, wenn wir eh auf ihn schauen sollen, auf Gott, warum steht da nicht König der Könige oder Herr der Herrscharen? Oder warum steht da nicht Schöpfer von Himmel und Erde, der alles gemacht hat? Schau auf ihn. Warum steht hier, warum sagt Johannes, schau, siehe das Lamm Gottes? Und wie gesagt, ist die erste Aufforderung im ganzen Johannesevangelium. Warum Lamm Gottes? Ich denke, Johannes bezeichnet Jesus als das Lamm Gottes, weil wir daran zwei Dinge lernen dürfen. Zum einen über Gottes Herrlichkeit und zum anderen über des Menschen Bedürftigkeit. Der Mensch fällt in Sünde. Er hat Schuld vor Gott. Aber nach dem Sündenfall ist Gott barmherzig und gnädig. Und er erwählt Abraham und er schließt einen Bund mit Abraham. Und aus Abraham entsteht das Volk Gottes. Und mit Josef kommt später das Volk Gottes nach Ägypten. Und dort werden sie versklavt. Dort sind sie in der Sklaverei, aber Gott sieht es. Gott führt sie aus der Sklaverei, aus Ägypten heraus. Er führt sie raus und er richtet Ägypten, die sein Volk versklaven. Durch die 12 Plagen richtet er Ägypten und bei der 12. Plage rettet er sein Volk. Dort rettet Gott sein Volk, indem der erstgeborene Sohn getötet wird von jedem dort in Ägypten. Aber Gottes Volk wird bewahrt in diesem 12. Gericht, in dieser 12. Plage. Gott wird richten und Gott hat gerichtet, aber 2. Mose 12, Vers 13, dort steht, aber das Blut, damit ist das Blut des Lammes gemeint, das Blut des Lammes soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid, ihr mein Volk. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Nach der 12. Plage zieht das Volk Gottes aus. Sie ziehen in die Freiheit. Warum? Weil Gott sie verschont hat, weil er das Blut an den Türpfosten gesehen hat. Das war der Grund, warum sie verschont wurden. Und wegen dieser Begebenheit wussten die Juden damals, die das Johannesevangelium gehört haben, denen Johannes gezeugt hat, das bezeugt hat, wegen dieser Begebenheit wussten sie, was es bedeutet, wenn Johannes sagt, sieh das Lamm Gottes. Ja, sie wussten, ein Opfer ist nötig. Sie haben das ganz klar gewusst. Und wir wissen es eigentlich auch, weil wir die Geschichte auch kennen. Ein Opfer ist nötig und sie wussten auch und wir wissen auch, warum dieses Opfer nötig ist. Ja, vor einem heiligen Gott braucht es ein Opfer, das die Schuld bedeckt und wegnimmt. Im Alten Testament zunächst war es eben das Blut des Lammes an den Türpfosten, das die Schuld bedeckt. Und später in der Wüste hat Gott dann den Priestern ein Gebot gegeben und einen Opferdienst eingeführt. Jedes Mal, bevor sie vor Gott in die Gegenwart Gottes kommen konnten, mussten sie opfern, musste ein Opfertier, das Blut des Opfertieres, die Schuld bedecken. Denn wenn Gott vollkommen gerecht ist, vollkommen gut, vollkommen heilig, wie kann er dann gleichzeitig auch gnädig sein? Weil wenn er vollkommen gerecht ist, dann heißt das, Die Ungerechtigkeit, die sieht er. Und die kann er nicht in seiner Gerechtigkeit einfach so unter den Tisch kehren. Die kann er nicht einfach übersehen, sagen so, oh nee, wir haben so viel Mist gebaut, so viel Sünde, aber mache ich nichts damit. Wenn er wirklich gerecht ist, dann steht diese Sünde zwischen ihm und uns. Aber wie kann er jetzt trotzdem gnädig sein? Wie kann er uns trotzdem annehmen? Er kann gerecht und gnädig sein durch das Lamm Gottes. Denn Gott ist heilig und nichts ist vor ihm gleich. Nichts Geschaffenes, nichts Irdisches, überhaupt gar nichts kann die Gerechtigkeit, die Gott verlangt, kann ihr Genüge leisten. Genau wie Hebräer 10, Vers 3 das eben sagt, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Unmöglich. Tieropfer konnten niemals vor Gott ausreichen, um uns mit Gott zu versöhnen. Es braucht etwas Größeres. Und es muss nicht nur irgendwie größer sein, sondern es muss das Größte überhaupt sein. Gott selbst muss es sein, der uns versöhnt. Gott selbst, Jesus, das Lamm Gottes. Petrus erklärt uns genau das in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Da sagt er, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Damit sind wir erlöst. Und wenn wir von dieser Erlösung sprechen, wenn wir von Rettung und Opfer sprechen, dann ist es jetzt wichtig, eines zu verstehen. Was bedeutet es, das Lamm zu sehen? Was bedeutet es wirklich? Denn es reicht nicht, Jesus einfach nur mit den Augen wahrzunehmen oder einfach nur zu glauben, dass er mal existiert hat, dass er mal da war. Viele haben Jesus gesehen, aber sie haben ihn nicht als das Lamm Gottes erkannt und wahrgenommen. Das Lamm Gottes zu sehen, das bedeutet zu erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist und was er wirklich wahrhaftig getan hat. Ja, das bedeutet, das Evangelium zu verstehen und das Evangelium anzunehmen. Das Evangelium, das ist ein vollkommenes Opfer ohne Fehler, ohne Flecken braucht, um unsere Schuld vor Gott wegzunehmen. Nicht einfach nur zu bedecken, sondern wegzunehmen, weil nur dann ist der Weg frei. Und dass Jesus genau dieses Opfer ist, für dich und für mich. Gott wird Mensch. Warum? Genau dafür. Und so fängt Johannes auch in seinem Evangelium an. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Warum? Damit Gott selbst ein Opfer werden konnte. Gott wurde Fleisch und das Fleisch wurde das einzig wahre Opfer, das sühnen kann. Deswegen wurde Jesus von der Jungfrau geboren und vom Heiligen Geist gezeugt. Warum? Ja, damit er keine Erbsünde hat. Und damit er seine Sündlosigkeit aufrechterhalten kann, sündlos lebt, um eben ein für alle Mal am Kreuz für uns zu sterben. Ein Opfer, das alle Schuld wegnimmt. Ja, weil Jesus mehr wert ist als alles, weil er Gott ist. Und er opfert sich selbst, damit du lebst, weil er auferstanden ist. Deswegen dürfen auch wir leben. Und wir an ihn glauben. Und was dafür nötig war, ja, das bezeugt dann das Evangelium, wenn wir weiterlesen. In Johannes 19, Vers 17, da steht, und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und zwei andere mit ihm, einer auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Ja, und was hier so kurz beschrieben ist, wo sie ihn kreuzigten, wir haben ja gar keine Details, was so kurz beschrieben ist, hat aber eine Dimension, eine Tragweite, die wir einfach nicht begreifen können. Und deswegen bete ich, dass der Herr wirklich uns Gnade schenkt und durch seinen Geist uns es tiefer verstehen lässt und erkennen lässt, was Jesus vollbracht hat am Kreuz. Das muss der Geist Gottes tun, aber wir wollen hier trotzdem die Zeit nutzen und vielleicht hilft uns ein Gedicht, das eine Freundin von der Bibelschule geschrieben hat. Sie hat darüber ein Gedicht geschrieben, was es denn bedeutet, sieh das Lamm Gottes. Sieh das Lamm Gottes bedeutet, das Lamm Gottes sieht dich in all deiner Schuld, in deiner Sünde. Es bedeutet, ein von Ruten zerrissener Rücken, noch ein Schlag ins Gesicht, immer mehr Blut strömt aus offenen Wunden und benetzt den ganzen Rücken. Ich sehe nur dich, sagt Jesus. Hass, Lästerung und damit von allen Seiten umringt, Spucke landet auf den Wangen, jede einzelne Dorne bohrt sich tiefer in die Schläfe hinein, ich sehe nur dich. Hammerschläge dringen in die Ohren, das Kreuz erhoben, die Kleidung verspielt und von jedem Einzelnen mit spottendem Blick durchdrungen, ich sehe nur dich. Ja, in all dem hat Jesus dich vor Augen. Für dich hat er all das Leid auf sich genommen, weil er dich so sehr liebt. Ja, das dürfen wir glauben. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nichts geachtet. So sagt es Jesaja in Jesaja 53, Vers 3. Ein Mann mit Schmerzen und mit Leiden vertraut. Aber wie kann das jetzt sein? Ich habe ja vorher gesagt, er war heilig, er war sündlos. Er hatte eigentlich keine Leiden in sich selbst. Gar nichts. Er war rein. Wie kann Jesaja von ihm prophezeien, dass er mit Schmerzen vertraut ist, mit Leiden vertraut, ein Mann der Schmerzen? Wie kann das zutreffen? Warum hatte er Schmerzen und Leiden, wenn er doch heilig und rein ist? Er hatte Schmerzen und Leiden, weil wir so viele Schmerzen und Leiden haben. Und weil wir so viele Schmerzen und Leiden verursachen, es waren unsere, allein unsere Leiden, unsere Schmerzen, unsere Sünden. Jesaja 53, 4 bis 6, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ihn hat es getroffen, was dich hätte treffen sollen. Ja, denken wir nochmal an das Volk Israel. Wir hatten es ja vorher. Nachdem Gott sie aus der Sklaverei geführt hat, gingen sie in die Wüste. Und in der Wüste hat Gott ihnen neue Ordnungen gegeben. Und eine Ordnung war zum Beispiel der Versöhnungstag. Einmal im Jahr gab es einen Versöhnungstag. Und einmal im Jahr wurden an diesem Versöhnungstag alle Sünden des Volkes symbolisch auf einen Bock gelegt. Und dieser Bock wurde dann aus dem Volk hinausgeführt. Er ging heraus aus dem Volk in die Wüste. Der Bock trug alle Sünden symbolisch aus dem Volk heraus. Und einmal am Kreuz wurden alle deine Sünden wirklich und nicht nur symbolisch, sondern wirklich auf das Lamm Gottes gelegt. Und Jesus trug alle deine Sünden aus deinem Leben heraus. Ja, stell es dir wirklich buchstäblich vor. Er nimmt deine Sünde, nimmt sie aus dir raus und legt sie auf sich. All deine Schuld, all deine Sünden. Und Jesus trägt sie aus deinem Leben weg, trägt sie ans Kreuz und stirbt für sie. Sieh, was Gott für dich getan hat. Sieh, das Lamm Gottes. Ja, für dich erträgt er, was Jesaja sagt in Kapitel 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und für dich klagt der Psalm 22, Vers 15. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und all meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Und für dich ruft er, Psalm 22, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum ruft er das? Ja, damit du niemals von Gott verlassen wirst. Deswegen war er verlassen. Deshalb erträgt Jesus den Zorn Gottes am Kreuz und nimmt dir dadurch alle Schuld weg und vergibt dir. Und wirf die Sünde und die Schuld ins tiefste Meer. Und bringt sie so fern weg, so weit wie der Osten ist vom Westen. Osten und Westen, die werden sich niemals treffen. So weit weg bringt Jesus unsere Schuld. Und so sagt Jeremia 50 dann in Vers 20, in jenen Tagen und zu jener Zeit spricht der Herr, wichtig, spricht der Herr. Zu jener Zeit wird Israels Schuld gesucht werden und sie wird nicht da sein. Das ist der Moment, wo wir uns freuen dürfen. Denn es gibt keine Sünde mehr, die zu groß ist in unserem Leben, die Jesus nicht auf sich geladen hat. Das Kreuz und das Opfer, das er gebracht hat, ist größer. Und dadurch schenkt er uns Vergebung, ja, wenn wir neue Sünden in unserem Leben sehen. Auch wenn wir schon lange Christen sind und wir denken, wir werden noch heiliger, aber wir sehen immer neue Sünden, immer wieder, jeden Tag gefühlt. Sieh das Lamm Gottes, das alle Sünden gesehen hat und alle Sünden auf sich genommen hat. Oder wenn wir dieselbe Sünde einfach nicht loswerden, wir sündigen wieder und jetzt ist es zu spät, sagen wir uns. Sieh das Lamm Gottes, denn Jesus kam genau deswegen, weil er es gesehen hat. Genau deswegen, das ist der Grund, die Sünde ist der Grund, warum er kommt. Lass mir nicht zu, dass die Sünde uns verdammt, was sie tun will. Denn es ist vollbracht, so dürfen wir aus der Quelle der Vergebung, die geöffnet ist und die sprudelt, wir dürfen aus ihr schöpfen, jeden Tag. Auch täglich im Alltag, auch morgen, wenn wir wieder am Arbeitsplatz sind, und den Arbeitskollegen sehen und der nervt uns schon wieder und wir verurteilen ihn schon wieder in unseren Gedanken. Genau dann ist der Moment, wo du sagst, sieh das Lamm Gottes. Ich bekenne es und ich bitte dich, hilf mir, eben den Arbeitskollegen nicht mehr zu verurteilen. Oder wenn wir Dinge begehren, alles um uns wollen wir eigentlich haben und wir gönnen es den anderen nicht. Sieh das Lamm Gottes. Oder wenn wir unsere Zunge wieder mal nicht im Griff haben, wieder erst reden und danach nachdenken. Für alles ist Jesus gestorben. Ja, sieh das Lamm Gottes ganz praktisch in deinem Alltag, indem du Jesus bekennst, dass du ihn brauchst, aber vor allem, indem du Jesus dankst, dass er alles gesehen hat und weggenommen hat. Und das wird unserem Leben eine ganz neue, komplett neue Ausrichtung geben. Weil das lässt uns auf Jesus schauen und nicht irgendwo anders hin. Aber für wen gilt das alles? Das habe ich ja schon gesagt, ja, das ist jüdische Sprache, also die Juden haben gleich verstanden, es ist ein Opfer. Das Opfer und die Aufforderung, siehe, für wen gilt sie? Es ist jüdische Sprache, aber der Vers geht ja weiter. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er nimmt die Sünde der Welt weg. Er erbarmt sich der Welt, nicht nur einem kleinen Volk, sondern der ganzen Welt. Und so bietet er allen Menschen Heil an. Und damit sind eben die Juden gemeint, aber auch die Heiden. Alle sind gemeint. Niemand ist außen vor. Deswegen sagt Johannes auch in Kapitel 1, Vers 18, dass wir in Christus Gnade um Gnade bekommen haben. Also alles seine Gnade, alle seine Gnade, alles. Hat uns einfach alles geschenkt. In anderen Worten kann man es auch so sagen, Gott gibt alles seinen Sohn und er gibt es allen der ganzen Welt. Was bewegt Gott dazu? Wieder Jesaja 49, Vers 6. Ja, Gott spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzuführen. Zu wenig. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Rettung bis an die Enden der Erde. Gnade bis an die Enden der Erde. Weil die Sünde bis an die Enden der Erde reicht. Aber weil Gottes Gnade größer ist, sie ist größer. Römer 5, Vers 15 erklärt es uns so. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus schenkt, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Lässt sich nicht vergleichen. Warum? Denn durch das Vergehen des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch die Sünde des einen, Tod für alle. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Durch diesen einen kam Übermaß von Gottes Barmherzigkeit und Liebe zu allen. Das ist so viel größer. Weil Gott durch das Lamm Gottes offenbart, wer er ist. Wer Gott wirklich ist. Gott ist ein gnädiger, aber auch gerechter, aber er ist ein Rettergott, der sich selbst hingibt, damit wir leben. Im Gott, im Lamm Gottes sehen wir Gottes radikale Liebe, die sich hingibt. Aber warum fällt es uns jetzt trotzdem so schwer, auf das Lamm Gottes zu schauen? Wenn es doch so schön ist, wenn es doch die Freudenbotschaft ist, die wir jeden Tag haben dürfen. Warum fällt es uns so schwer? Ich denke, wenn das Kreuz zu klein ist, werden andere Dinge viel zu groß. Oder andersrum, wenn andere Dinge zu groß sind, wird das Kreuz viel zu klein. Da können wir einsetzen, was für uns passt. Welche Dinge werden zu groß, dass sie das Kreuz wegdrängen? Aber was macht uns dann das Kreuz wieder groß und herrlich? Ja, wenn wir die Liebe Gottes im Evangelium sehen und wenn wir sie schmecken. Seht und schmeckt, wie gütig der Herr ist, genau das. Denn wenn wir das sehen und schmecken, dann hat das Kreuz eine Anziehungskraft, die alles verändert. Und dann begreifen wir nämlich, dass wir es absolut nötig haben, dass wir bedürftig sind nach einem Lamm, nach einem Retter. Aber dann über allem lieben wir die absolute Herrlichkeit in dem Kreuz. Dann wird der Anblick des Lammes Gottes zum Anblick der Herrlichkeit Gottes. Dann ist es für uns kein Anstoß. Wie kann es sein, Lamm Gottes? Nein, dann sehen wir, Jesus ist das Lamm Gottes. Beten wir, dass der Herr uns die Augen für die Schönheit öffnet. Und bekennen wir unsere Bedürftigkeit, weil die Sünde verblendet uns. Die Sünde schiebt sich dazwischen und wir sehen es nicht. Weder unsere Bedürftigkeit noch die Herrlichkeit der Rettung, die er uns geschenkt hat. Jakobus sagt, naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Das soll uns ermutigen. Wenn wir im Gebet wirklich zu ihm kommen, er wird kommen. Weil Jakobus das sagt und weil Johannes eben das sieht, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Jesus kommt, um zu retten und Jesus kommt, um unseren Blick wieder auf sich zu richten. Er macht es. Er macht es, weil es ihn alles gekostet hat. Vergessen wir das nie, denn das Gedicht hat eine letzte Strophe. Ein dunkler Schleier umhüllt das Land, die Sonne von Finsternis bedeckt, ein letzter Schrei, zwei Teile bilden nun den Vorhang des Tempels. Jesus Christus spricht, ich sehe dich, gab mein Blut, um dich ewiglich weiß zu kleiden. Ja, Jesus Christus spricht heute zu uns und sagt, ich sehe dich. Und fragt dich, siehst du auch mich? Lasst uns beten. Herr Jesus, und wirklich zu dir kommen, in Dank und in Lob und in Preis. Und wir wollen dir wirklich danken dafür, was du am Kreuz für uns vollbracht hast. Danke, dass du uns gesehen hast in unserer Hoffnungslosigkeit. Danke, dass du uns gesehen hast, wie wir als Schafe uns verirren, unseren eigenen Weg versuchen zu gehen, der nirgends hinführt, der ins Leere läuft. Danke, dass du unser Hirte bist. Danke, dass du das Lamm Gottes bist, der sich hingegeben hat. Danke, dass du uns dadurch zu dir holst, in die Gemeinschaft mit dir, in die Herrlichkeit. Und so bitte ich dich, hilf uns, es zu sehen. Hilf uns, in unserem Alltag auf dich zu schauen, mit dir zu leben. Und schenk uns deine Gnade, dass wir das wirklich erleben dürfen, dass du der Gott bist, der zu uns kommt, der uns nicht loslässt, sondern der mit uns geht und der uns eines Tages uns vor dich bringen wird, sodass wir dich in Ewigkeit anbeten, versöhnt mit dem Vater, in ewiger Gemeinschaft, in ewiger Liebe. Darauf hoffen wir, daran glauben wir und darauf vertrauen wir. Ja, zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.